Danke für nichts, der feministische Podcast über Care und Wirtschaft. Vom Konzeptwerk Neue Ökonomie.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Danke für nichts, dem feministischen Podcast über Care und Wirtschaft vom Konzeptwerk Neue Ökonomie. Ich bin Chris Neufer und hoste diesen Podcast. Seit November 2023 arbeite ich im Konzeptwerk Neue Ökonomie zu den Themen Care und feministische Wirtschaftskritik. In Danke für nichts lade ich spannende Personen ein aus der Praxis, Wissenschaft und sozialen Bewegungen und spreche mit ihnen über diverse Aspekte von Sorgearbeit. Eine kleine Ankündigung vorab. Das hier ist die letzte Folge von Danke für nichts in dieser Staffel. Und es ist schon unsere 12. Folge. Mit der 2. Staffel geht es dann im April los. Und ich bin schon ganz gespannt auf all die Gespräche, die kommen werden, weil wir nämlich thematisch einen stärkeren Fokus auf Arbeitskämpfe und gewerkschaftliche Organisierung für Care legen werden. In dieser Folge sprechen Maxi von Kein Ding und ich mit drei tollen Gästinnen über Wege in die sorgende Stadt. Es geht um eine Bestandsaufnahme. Wo stehen wir gerade? Was läuft schief? Und es geht auch um einen gemeinsamen Blick in die Zukunft. Wie sähen sorgende Städte aus? Inwiefern würden die Initiativen mit ihrer jetzigen Arbeit darin Platz finden? Was fordern und wünschen sie sich im Hier und Heute? Das Gespräch zwischen uns fünf fand als Live-Podcast am 31. Januar 2025 im Ostpassage-Theater in Leipzig statt. Und ihr erinnert euch vielleicht, ich habe ja gerade schon erwähnt, dass Maxi und ich das Gespräch geführt haben. Maxi war schon in Folge 6 zur Vergesellschaftungskonferenz und in Folge 9 zu Care-Debatten bei Danke für nichts dabei. Wir sind also schon ein bisschen eingespielt als Co-Hosts. Und unsere Gesprächspartnerinnen dieses Mal sind Eli von Au-pair Repair, Mai von der Poliklinik Leipzig und Alina von Eisi für alle. Von Au-pair Repair habt ihr vielleicht schon einmal gehört. Maxi hat nämlich mit der Initiative letztes Jahr zum 8. März ein Interview geführt. Ihr findet die Folge auf den Kanälen von Kein Ding. Und ich habe mit Eli und Paulina von Au-pair Repair ein Interview geführt, das ihr auf dem Blog vom Konzeptwerk und in der Zeitschrift Wir Frauen nachlesen könnt. Über das Konzept und die Vision der Polikliniken haben Mia und ich in Folge 4 bereits berichtet. Mehr Infos dazu gibt's auch in unserer Broschüre Zukunft für alle. Die Links dazu packe ich euch in die Shownotes. Und jetzt heißt es erst einmal, gemeinsam Wege in die sorgende Stadt erkunden. Zu Beginn dieser Folge werdet ihr eine Einführung in die Ursprünge der Bewegung für sorgende Städte von Laura von der Gruppe AK Femme hören. Und da es eine Spezialfolge ist, gibt es dieses Mal keine News und keine Vision. Im Gespräch waren nämlich aktuelle politische Entwicklungen und auch Visionen sehr sichtbar. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören.
Dir gefällt dieser Podcast und unsere Arbeit? Dann unterstütze uns jetzt. Werde Förderin des Konzeptwerks. Deine Dauerspende ermöglicht uns, unabhängig und unbequem zu bleiben. Spende jetzt auf unserer Website unter knoe.org. Den Link findest du in den Shownotes. Vielen Dank.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Podcast, den allerersten Live-Podcast, den wir hier machen.
Ja, auch herzlich willkommen von meiner Seite. Ich stelle uns jetzt ein bisschen vor. Maxi benutzt keine Pronomen oder sie und arbeitet seit 3 Jahren beim Kollektiv Periskop in Wien, hat dort die Werkstatt Kautz bespielt und seit knapp einem Jahr macht Maxi den Podcast Kein Ding. Ein feministischer Podcast über Care- und Sorgegerechtigkeit. Und ich bin Chris, ich benutze keine Pronomen oder they und arbeite seit knapp einem Jahr im Konzeptwerk Neue Ökonomie und bin dort im Care-Team und Öffentlichkeitsarbeitsteam und mache dort den Podcast Danke für nichts. Der feministische Podcast über Care und Wirtschaft. Genau, und wir haben heute zu Gast 3 Personen, nämlich Mai von der Poliklinik, zur Rechten von Maxi, Alina von Eisi für alle und Eli von Au-pair Repair. Und ich fange an mit der Kurzvorstellung. Alina benutzt sie ihr Pronomen, ist seit einem halben Jahr bei Eisi für alle. Und Eisi für alle ist eine Initiative hier in Leipzig und will ein von den Menschen im Viertel selbst organisiertes und selbstgestaltetes Zentrum für soziale Sicherheit ausbauen, die sich statt durch polizeiliche Repression durch kollektive Sorgen und Organisierung definiert. Genau, Mai benutzt sie ihr Pronomen und arbeitet bei der Poliklinik. Die Poliklinik hier in Leipzig ist ein kollektives, selbstorganisiertes Stadtteilgesundheitszentrum, das interdisziplinäre Beratung anbietet. Und Mai ist seit 2021 dabei und hat am Anfang ehrenamtlich gearbeitet. Seit 2022 ist sie in der Lohnarbeitsstelle psychologische Beratung und Angebotskoordination.
Ja, und dann freue ich mich noch sehr, dass ich dich Eli vorstellen darf. Wir sind gestern gemeinsam aus Wien hergefahren. Und Eli, du hast Au-pair Repair mitgegründet. Au-pair Repair ist eine selbstorganisierte Gruppe von Au-pair-ArbeiterInnen in Wien und in Österreich. Mit eurer Arbeit kämpft ihr für die Anerkennung und die Sichtbarkeit von Au-pair-Arbeit und alle damit verbundenen strukturellen Missständen. Ihr setzt euch dafür ein, das Bewusstsein für die Herausforderungen von ArbeitsmigrantInnen, vor allem jungen ArbeitsmigrantInnen, eben zu stärken und die öffentliche Politik mitzugestalten. Danke, dass du da bist und den langen Weg auf dich genommen hast.
Genau, schön, dass ihr alle drei da seid und wir so ein Gespräch führen können zwischen ganz verschiedenen Menschen, die in Leipzig und Wien aktiv sind, Österreicher auch. Wir freuen uns sehr auf den gemeinsamen Abend mit euch. Und bevor wir jetzt gleich gemeinsam einsteigen, wollen wir noch eine Grußbotschaft anschauen, und zwar von AKFEM aus Spanien. AKFEM ist ein feministisch-munizipalistisches Netzwerk in Spanien, was 2019 gegründet wurde und Feminismus im Zentrum aller öffentlichen Politik sehen möchte. AKFEM glaubt daran, dass der beste Weg, um echte Demokratie aufzubauen, ist, von der kommunalen Ebene aus zu starten. Und damit würde ich sagen, Film ab.
Hello everyone, Nora, one of the activists involved in AKFEM, the Feminist Municipalist Network of Spain in collaboration with Rosa Luxemburg. Thanks a lot to Chris and Maxi for this space, where I will briefly discuss the Caring Municipalities movement. So first of all, the movement for Caring Cities, when and how did it come up? The Caring Cities or Caring Municipalities movement have been ongoing since many decades ago. To understand the reasons why this network started, it's necessary to comprehend two elements, the crisis of care and the importance of neighborhoods when producing care. First, care are all those material tasks, cleaning, feeding, housework, and body cleaning, and subjective and emotional tasks, like tasks planning, emotional support, health activities management, or communication and conflict resolution, and relationship maintenance. Overall, there is an physicalization of this work in the capitalist economy, yet all those activities are essential for the sustainability of life. This happens because in modernity, with the creation of the sexual division of labor and the distribution of gender roles, care tasks have been organized hierarchically with a patriarchal logic, a racial logic, or in a classist logic as well. The redistribution of care tasks has been asymmetric and segregated in the private space. Capitalism and productivism have used this unfair redistribution and have produced and reproduced this unfairness. This anti-democratic and unfair redistribution has violated the right to care and has produced the crisis of care. And secondly, neighborhoods are the physical spaces where people communicate and exchange information, knowledge, and emotions. People need to bond in neighborhoods. We take root and feel part of a community because we are vulnerable and interdependent, and therefore we live in community networks in which we are provided with care, and we provide care as well, and mutual support. So consequently, we believe that a network among municipalities is the best strategy to empower this new local and communitarian reality from bottom to top, so from the local reality to the transnational reality. The feminist perspective believes it's necessary to redirect public policies towards the support of life. Therefore, care needs to be at the center of the debate to direct all public policies towards sustainability of life and promoting public communication strategies and initiatives. These networks' starting points were, first, there is a great urgency to nationalize or bring back to the public administration the management of all those care-related activities and services. Second, the acknowledgement of a great number of communitarian initiatives that exist in the caring sector and their value. Third, social awareness processes to bring those communitarian care-related services into light, to make them more visible and more connected to people. And finally, the necessity of collaboration between public and communitarian agents to promote this local and communitarian reality. Second, how have caring cities developed since then? So the Caring Municipalities Network is centered on promoting the autonomy of care. This effort is being built through financial and other types of support, of tools and projects aimed at providing care. For example, care cooperatives center on dignified care work and other integral attention to the person, or also feminist projects that want to make care workers' rights visible. There has been a significant growth of projects in the last few years. In the first place, we have CHANGE, the City Hub and International Network for Gender Equality, which was born in 2020, and several cities are taking part in it, such as Barcelona, Bogota, Buenos Aires, Freetown, London, Los Angeles, Louisville, Melbourne, the City of Mexico, Quezon, Estocolmo, and Tokyo. This network underlines the importance of integrating care into urban policies from a broad perspective, taking into account immediate needs and structural context that generate those needs. We also have several examples in Spain. First, Pobles que Cuiden is an association integrated by four villages and cities: Alela, Sant Feliu, Tiana, and El Prat. This association has developed new programs aimed at different sectors, such as schools that care, businesses that care, and look after those who care. Also, the network has created participatory workshops, identify caring and self-care needs, improve public spaces and equipment and sustainable mobility, and create an urban ecosystem to support care. Agra, a caring neighborhood in Galicia, puts the participation of communities in the identification of needs, and also this project reflects neighborhoods' power to become spaces of resistance and transformation. Amorada is a feminist LGBT communitarian housing project in Barcelona. This cooperative has been launched mostly by lesbians, trans people, and other dissident identities. Amorada's aims are to create a feminist, sustainable, communitarian, and solidarity way of living. Finally, do you know any projects, for example, in Germany? So we do. The city of Bremen has launched an initiative for its transformation into a city of care through a promotion of communitarian self-management and different public policies. Some examples are the reduction of working hours for care services workers, the transformation of privatized services into communitarian services, the creation of accessible public spaces and free public transport. Also, the creation of a care council to guarantee the identification of care needs and their collective management. Thanks a lot, and you have more information in acafem.com. Thank you very much.
Das Video sollte so eine kleine Einführung auch geben in das Thema des heutigen Abends, Wege in die sorgende Stadt. Jetzt wollen wir so von den Beispielen und auch den Sachen, die Laura gesagt hat, konkret auf unsere Kontexte, in denen wir aktiv sind, zu sprechen kommen. Und als erste Frage haben wir, in der sorgenden Stadt sollen die Sorgebedürfnisse aller Bewohner in einem Zentrum stehen und ihre Erfüllung soll gemeinsam diskutiert und ausgehandelt werden. Welche Sorgebedürfnisse erfüllt ihr gerade in euren Initiativen?
Also kann man anfangen, weil für uns ist so der erste Schritt eigentlich erstmal gewesen, herauszufinden, was so Sorgebedürfnisse überhaupt sind. Und da ist ziemlich viel passiert so in den letzten 2 Jahren, weil es wurden Gespräche mit LadenbesitzerInnen hier geführt, mit Initiativen, die hier im Viertel arbeiten, also zum Beispiel Streetwork Ost und die Dresdner 59 oder das Pögehaus. Und wurde auch Mapping betrieben, das ist so eine Methode aus der Stadtforschung, dass so man mit einer Karte von dem Viertel durch die Viertel geht und Menschen eben fragt, wie sie sich wohlfühlen, was so Orte sind, an denen sie so viel Zeit verbringen, was sie mit Orten verbinden. Dann gibt's auch so, kann man so Sticker aufkleben, so Herzen oder so Regenwolken, was auch so Orte sind, an denen sie sich dann eben auch nicht sicher fühlen. Und so in dem Gespräch mit den Leuten ist dann einfach sehr viel irgendwie herausgearbeitet worden und es gibt tatsächlich auch eine ganz gute so Datenlage, weil von der Stadt Leipzig so ein Maßnahmenkatalog erarbeitet wurde, wie man die Sicherheitslage hier im Viertel verbessern kann. Und dafür gab es eine Umfrage, die wurde einfach verschickt an Leute, die hier gemeldet sind. Und da sind folgende vier Hauptprobleme im Sicherheitsempfinden herausgekommen, nämlich erstens Verkehrsrauditum, das zweite war offener Drogenkonsum und Drogenhandel, das dritte Lärm und das vierte Müll im öffentlichen Raum. Wir gehen irgendwie nicht davon aus, dass so dezidiert irgendwie gefragt wurde, was sind so Care-Ungerechtigkeiten hier im Viertel? Es fehlt einfach auch in der Besprechung sozusagen, was hier Sicherheit angeht. Und dann eben auch so, was genannt wurde, waren viel hohe Mieten, Verdrängung. Und dass zum Beispiel auch Menschen, die Kinder haben, gesagt haben, dass es voll schwierig ist, so ihre Kinder zum Beispiel im Rabet einfach spielen zu lassen. Weil dadurch, dass es hier im Viertel keine Konsumräume gibt, aber trotzdem konsumiert wird, ist es dann einfach gefährlich. Und dann vor einem halben Jahr ungefähr ist die Idee entstanden, ein Zentrum für soziale Sicherheit sozusagen hier im Viertel aufzubauen, um sozusagen Sicherheitsbedürfnissen von Menschen hier nachzukommen. Weil zum Beispiel auch gesagt wurde, ja, Menschen fühlen sich hier nicht sicher. Und wir wünschen uns das aber sehr aus einer nicht repressiven Perspektive zu machen, sondern dass Menschen sozusagen füreinander Sorge, Verantwortung übernehmen, statt bestraft zu werden.
Ja, danke für den Einblick schon mal in eure Arbeit. Mai, magst du weitermachen?
In der Poliklinik, wir sind ein solidarisches Stadtteilgesundheitszentrum. Das heißt, die Sorgearbeit oder die Sorgebedürfnisse, die wir erfüllen, sind vorrangig gesundheitsbezogen. Aber wir haben dabei immer die sozialen Determinanten von Gesundheit im Blick. Das heißt, es umfasst eigentlich noch sehr viel mehr. Die sozialen Determinanten von Gesundheit sind zum Beispiel so Sachen wie Armut, Lärm, wie wohne ich, mache ich Diskriminierungserfahrungen. All diese Sachen haben einen Einfluss darauf, ob ich gesund leben kann. Und was wir aber konkret machen, ist, wir sind einerseits beratend tätig, also wir machen Sozialberatung, psychologische Beratung, Alltagsberatung, das ist ergotherapeutische Beratung, Gesundheitsberatung und wir machen Gemeinwesenarbeit. Da ist ein ganz großer Aspekt von Sorgebedürfnissen, die wir da erfüllen, ist Einsamkeit zu verhindern, ansprechbar sein, einfach Fragen beantworten zu können, die aus dem Stadtviertel aufkommen. Genau. Und ich denke auch, dass die Poliklinik ein gewisses so vernetzendes Element hat, im Sinne von, dass Menschen, die dort Beratung erhalten oder sich vernetzen können, dann auch diese Sorgearbeit in gewisser Weise weitertragen können, dazu ermächtigt werden, die weiterzutragen.
Für uns, also danke, dass ich hier sein durfte, Gastin, und auch danke an meinem Team, dass ich die Stimme für uns sein durfte. In Au-pair Repair für uns war wichtig, Care Work können sehr isolierend sein. Und vor allem Au-pairs oder Leute in Pflegearbeit sind basically isoliert, sind sehr so isolierende Jobs. Und für Au-pairs ist das so, dass sie in einem anderen Land gehen zu arbeiten. Und dann ist es sehr schwer, Leute kennenzulernen und Netzwerke zu entwickeln oder Freunde oder so, man hat keine Familie in der Nähe. So, wir dachten ja, okay, wir brauchen eine stärke Netzwerke zwischen Au-pairs, wo wir uns unterstützen können und auch so das Leben im Ausland leichter zu machen. Aber auf die andere Seite, du bist ja da als Migrantin, du bist mit bürokratischen Prozessen konfrontiert und niemanden ist da, um dich zu orientieren und zu helfen. Wir dachten ja, wir brauchen jemanden oder dieses Netzwerk, sonst alleine schaffen wir das nicht. Und ja, dann, wir haben so entwickelt Au-pair Repair als eine Brücke zwischen Organisationen, die Au-pairs helfen können, aber auch eine Brücke zwischen Au-pairs. Wir wollen so diese zwei Fronts attackieren, so Netzwerke verstärken, aber auch jetzt, dass wir eine Stimme haben, eine Öffentlichkeit, Stimme haben dürfen oder können, sichtbar die Arbeit zu machen. So, für uns ist ja wichtig, nicht nur so die Au-pairs zu empowern, sondern auch zu zeigen, wie wichtig es die Job, die sie leisten, für die Gesellschaft ist.
Jetzt haben wir gerade schon gehört, ihr arbeitet an ganz verschiedenen Stellen, einerseits im Stadtviertel, dann auch in den größeren Strukturen, manchmal auch am Stadtrand oder fast auf dem Land und dann natürlich auch die zentrale Organisation. Ihr leistet dadurch viel Care-Arbeit und baut auch Care-Infrastrukturen auf. Und wir haben schon ein bisschen die Frage, die jetzt kommt, geschnitten. Einmal, Mai, du hast von Einsamkeit schon gesprochen als Problem, von Isolation oder auch, dass Care-Ungerechtigkeit zum Beispiel auch nicht abgefragt wird in einer Umfrage im Viertel. Was läuft denn gerade schief?
Also wir haben, bevor wir uns als Poliklinik in Schönefeld niedergelassen haben, haben wir auch so ein bisschen Sozialbericht der Stadt ausgewertet und sind darauf gekommen, was sind eigentlich Stadtteile, in denen viele soziale Träger angesiedelt sind, in denen viele Ärztinnen angesiedelt sind, denen die Gesundheitsversorgung gut ist, und sind dann darauf gekommen, dass natürlich vor allem die Innenstadt ist und dass außerhalb gelegene Stadtteile hinten rausfallen. Und es gibt eben zwei Stadtteile in Leipzig, die uns besonders ins Auge gefallen sind. Das sind Grünau und Schönefeld, und unsere Wahl ist dann auf Schönefeld gefallen. Da ist die Demografie so, dass wirklich sehr deutlich zu sehen ist, Schönefeld ist in der einen Hälfte, in Schönefeld Ost, es ist ein sehr alter Stadtteil, der Rest des Stadtteils ist ein sehr migrantisch geprägter Stadtteil, insgesamt ist es ein sehr armer Stadtteil. Und was man wirklich sehen kann, wenn man sich zum Beispiel in Datenbanken von der Kassenärztlichen Vereinigung in Sachsen mal so auf einer Karte ausspucken lässt, wo sich Arztpraxen befinden, wo sich Therapiepraxen befinden, die machen so richtig so einen schönen Bogen wie so ein Gürtel um Schönefeld rum, um sich ja nicht in Schönefeld ansiedeln zu müssen. Genau, weil da ein PatientInnen-Klientel ist, was alt ist, was chronisch krank ist und was arm ist, und das ist kein beliebtes Klientel.
Möchte wer von euch noch weitermachen, mit was gerade schief läuft?
Ich kann auch in unserem Fall erzählen, bei uns die Komplikation sozusagen ist, dass die Arbeiterinnen bei den Chefinnen wohnen. Und man kann sich nicht vorstellen, dass ich einfach im Büro lebe und dann ich arbeite und dann so mache ich Pause und ich gehe in meinem Zimmer und spiele oder was weiß ich. Aber für Au-pairs ist so der Fall. Und das Ding ist nicht nur, dass sie bei den Chefinnen wohnen, sondern im Haus der Chefinnen wohnen. Und das fällt sehr schwer, Grenzen zu setzen, vor allem, weil sie mit Kindern arbeiten. Und Kinder kennen natürlich keine Grenzen. Und die Au-pair-Arbeit ist so verkauft irgendwie, dass sie einen kulturellen Austausch treiben. Und sie müssen einfach nur um Kinder aufpassen, aber nur ein paar Stunden, und dann sie können die Stadt kennenlernen und es wird super, da kannst du die Sprache lernen. Aber in der Wirklichkeit, also wie kannst du ein 5-, 4-, 3-jähriges Kind erklären, so ab jetzt arbeite ich und jetzt habe ich aus, also sorry, ich kann nicht mehr mit dir spielen. Also das geht natürlich nicht, aber Care Work ist Arbeit und Kinderbetreuung ist Arbeit. Für uns ist das Problem, dass sie bei den Gastfamilien also irgendwie so gehaust werden. Und was passiert, wenn die Familie sagt, okay, jetzt wollen wir nicht mehr deinen Services, danke. Was macht sie? Also was, wenn sie aus Mexiko oder Kolumbien oder woanders kommt, in Österreich, ich meine, wir sind in Österreich tätig. Sie kann einfach nicht sagen, okay, jetzt nehme ich einen Zug und ich fliege nach Hause. Oder, also das geht sich nicht aus für die Au-pairs. So, bei uns, ich würde sagen, das ist das größte Problem von allen anderen Problemen, die in Au-pair-Arbeit entstehen. Aber so in dem Fall würde ich sagen, das ist ein Problem, die wir selbst mit der Erfahrung, die jetzt bis jetzt wir gesammelt haben, noch nicht löschen können. Oder wir wissen, wir können immer noch nicht eine Lösung finden.
Ich finde es so krass, weil es gibt halt mega viele Ungerechtigkeiten und die sind so alle verzahnt miteinander und hängen zusammen so. Und es gibt irgendwie super viele Symptome von Ungerechtigkeiten, und die Strategie, da irgendwie was zu machen, ist dann einen Polizeiposten wohin zu bauen und Menschen zu bestrafen, Symptome von Ungerechtigkeiten zu bekämpfen mit Strafen, statt irgendwie zu schauen, woran liegt das eigentlich, dass Menschen irgendwie in Situationen sind oder auch in Positionen. Und das passiert einfach nicht, wenn die Polizei da ist. Und die Polizei bildet eigentlich eher auch noch eine Gefahr zusätzlich. Das ist eine ganz furchtbare Ungerechtigkeit. Ja.
Jetzt haben wir auch so ganz verschiedene Ungerechtigkeiten und auch Situationen oder Erfahrungen gesammelt, die ihr so erlebt habt oder auch gegen ihr kämpft, könnte man sagen. Und jetzt haben wir also diesen Abend unter den Titel der sorgenden Städte gestellt. Und unter dem Begriff sammeln sich ganz verschiedene Projekte. In Deutschland steht bisher eine Kampagne so sehr im Fokus, die aus leerfallenden Shoppingcentern Sorgezentren machen möchte. Und das ist jedoch nur ein Ansatz, wie wir jetzt auch schon in dem Video so ein bisschen verstanden oder vielleicht kennengelernt haben. Und ich bin so ein bisschen neugierig, aus eurer Erfahrung und Praxis zu erfahren, was sind denn Hebel eurer Meinung nach, um Care ins Zentrum unserer Städte und Lebensorte zu stellen? Und Zentrum ist dabei gar nicht nur so materiell physisch gemeint, sondern auch so metaphorisch, also so, damit sich alles um Care dreht.
Ja, also mein erster Impuls war da schon auch, dass es ja wirklich zentral sein muss, dass es erreichbar sein muss. Um mal so ganz banal zu sprechen, so ein SeniorInnen-Treff, der muss halt einfach nur mal direkt neben der Bushaltestelle sein, sonst ist er einfach nicht erreichbar für die SeniorInnen. Also es gibt so Familiengesundheitszentren in Brasilien, die das sehr gut machen, dass sie sagen, jedes Familiengesundheitszentrum ist für eine Region zuständig und desto vulnerabler diese Region ist, desto kleiner greifen wir sie. Also desto kleiner ist die Region, die ein Gesundheitszentrum versorgt. Und das ist auch für uns so die Idee, dass man sagt, wir machen die Sachen wirklich erreichbar für die Menschen. Da geht es uns jetzt nicht darum, dass alles unter dem Dach der Poliklinik passieren muss, sondern dass wir eben Teil einer solidarischen Gesellschaft sind, in der unterschiedliche Anlaufstellen miteinander vernetzt sind, aber eben auch so häufig vertreten sind, dass sie auch wirklich für die Leute im Stadtteil erreichbar sind. Und in der Realität sieht das bei uns gerade überhaupt nicht so aus. Also natürlich ist unsere Hauptzielgruppe aus dem Stadtteil und die meisten Menschen kommen auch aus dem Stadtteil. Es kommen aber ganz genauso Menschen vom anderen Ende der Stadt. Es kommen genauso Menschen, die irgendwie mit dem Zug 2 Stunden aus dem Leipziger Land zu uns hingefahren sind. Und das darf einfach nicht sein. Das darf nicht der Zustand sein.
Ich finde es so spannend, da schon auch so die Vision rauszuhören, Polikliniken an allen Orten aufzubauen, auf eine Art und Weise.
Polikliniken auf dem Land vor allem.
Ja, cool. Mag eine Person von euch beiden weitermachen?
Ich kann mal einspringen in diese Erreichbarkeit der Sachen, weil bei uns ist auch das Ding, dass manche von Au-pairs am Land wohnen. Weil ja die Familien, die sich eine Au-pair leisten können, wohnen ja in größeren Häusern und nicht in kleinen Wohnungen. Das heißt, sie sind immer so entweder am Rand der Stadt oder außerhalb. Und für uns natürlich so, ich war auch Au-pair außerhalb der Stadt. Und ich kann mich erinnern, ich habe damals gedacht, es lohnt sich nicht, wenn ich eine Stunde nach Wien fahre und dann zurück eine Stunde. Und das heißt, wenn ich 5 Stunden frei habe, 2 bin ich im Zug. Also es gibt ja Projekte wie unsere Projekte und andere tolle Projekte, kann mir vorstellen, die was für Menschen treiben und Menschen versuchen, Menschen zu vernetzen. Aber vielleicht wir sollten ein bisschen drüber die Städte sehen und nicht, das denke ich auch selbst für Au-pair Repair. Wir sind so individualisiert in Städten. Es ist sehr schwer, auch Netzwerke in Orte, wo viele Menschen gibt. Wir sind so individuell, dass wir nicht so dran denken, okay, jetzt schaue, was passiert hier lokal und was für Gruppen und Treffen. Wir brauchen vielleicht auch ein bisschen außerhalb. Statt dass die Menschen vom Land in der Stadt kommen, vielleicht wir sollten mehr außerhalb der Städten denken oder unsere Projekte auch woanders bringen und ein bisschen so auch frische Luft vom Land holen.
Das erinnert mich auch, was du gerade gesagt hast, so sehr an Diskussionen rund um den Begriff der sorgenden Stadt, nämlich auch zu fragen, warum ist denn dann die Stadt so präsent im Titel und was ist denn mit den ländlichen Gegenden und wie wird eigentlich Sorge da organisiert? Und ich finde das irgendwie voll spannend und gut, dass du das gerade auch so benennst, wie warum kann nicht mal die Bewegung eine andere sein? Warum kann die Richtung nicht mal aus dem Stadt aufs Land sein.
Ja.
Aber jetzt genau, Eisig für alle ist ja jetzt konkret auch in der Stadt und auf der Eisenbahnstraße so aktiv oder um die Eisenbahnstraße herum. Alina, was würdest du sagen, sind Hebel, die ihr identifiziert, um so Sorge ins Zentrum zu bringen?
Naja, also ich glaube, es gibt auf der Eisenbahnstraße irgendwie viele Orte, an denen man sich treffen kann. Und das Problem ist, dass es aber alles Orte sind, an denen man zum Beispiel Geld bezahlt, um da sein zu können. Also zum Beispiel in Bars oder irgendwie essen zu gehen oder so. Und was sozusagen in den Gesprächen aufgefallen ist und natürlich irgendwie auch uns, weil wir wohnen alle hier, ist, dass es eigentlich keinen Ort gibt, wo man sich regelmäßig einfach versammeln kann, so ohne Geld bezahlen zu müssen. Und dass es auch irgendwie wenig Orte gibt, an denen dann irgendwie es ein breites Angebot gibt und vor allem keine Orte, die so selbst organisiert sind, wo Leute einfach hingehen können, nähen können zum Beispiel und sagen, ey, hat irgendjemand Bock, nähen zu lernen oder irgendwas Cooles zusammen zu nähen oder so. Das ist halt was, was wir uns voll wünschen würden, dass es das hier gibt und woran wir gerne arbeiten möchten. Wir suchen auch einen Ort übrigens, falls jemand was heißt, am besten ein Haus, aber alles, was ein bisschen kleiner ist, geht auch. Und ich glaube, das ist halt, also je weniger Schwellen oder Barrieren es gibt, um zu einem Ort zu kommen, desto größer ist so die Wahrscheinlichkeit auch, dass Menschen das nutzen wollen und können. Und wir haben schon in den Gesprächen so das Bedürfnis gehört, dass Leute eben nicht einsam sein wollen. Ja.
Ja, das ist die perfekte Überleitung zur nächsten Frage. Wir gehen davon aus, dass Care-Netzwerke in Krisen Sicherheiten vermitteln können. Und diese Überzeugung ist auch gereift. Im letzten Jahr, Chris und ich haben viele Interviews geführt in den beiden Podcast-Kanälen. Und zum Beispiel habe ich auch auf dem People Summit letztes Jahr in Wien mit Personen gesprochen, die Menschen befragt haben, was gibt euch denn Sicherheit? Und da waren die Antworten zum Beispiel in Würde altern oder nicht allein sein. Und das sind eigentlich große Care-Themen, die da im Zentrum dann stehen, wenn man das auch emotional ein bisschen aufmacht. Wenn man das jetzt aber im öffentlichen und sehr populistischen Diskurs jetzt sieht, dann sind ja Sicherheitsthemen mit rassistischen Migrationspolitiken besetzt, mit Grenzpolitik, mit Polizeigewalt. Und das ist ja ein großes Paradox. Wo seht ihr denn da Ansatzpunkte?
Genau, mir ist gerade dabei tatsächlich als erstes in Sinn gekommen, was Leute eigentlich bei uns beschreiben, wie sie sich eben nicht sicher fühlen. Und zwar haben wir natürlich häufig Menschen bei uns, die sich in psychischen Krisensituationen befinden, in psychischen Ausnahmezuständen auch. Und dort ist häufig die große Sorge der Menschen und auch die Sorge von uns als Leute, die sich in diesem Moment verantwortlich für die Person fühlen, dass in Deutschland es so funktioniert, dass man nicht einfach nur einen psychiatrischen Notdienst anrufen kann, sondern dass die Polizei mitkommt. Und das ist für die betroffenen Personen eine wahnsinnig unsichere, eine extreme Angstsituation. Und was wir auch erleben oder was wir auch berichtet kriegen, ist, dass allein schon durch die Architektur von einem Stadtteil Menschen sich unsicher fühlen. Zum Beispiel ist es in Schönefeld so, dass es eigentlich gar keine Freiräume gibt, gar keine freien Flächen gibt, sondern wirklich so geschlossene Häuserfluchten. Das heißt, Menschen, die diskriminierende Übergriffe erleben auf offener Straße, sind damit völlig alleingelassen, weil es keine Orte gibt, an denen sich Menschen aufhalten im öffentlichen Raum. Also es sind wirklich Häuserreihen. Man ist alleine, wenn man durch die durchgeht. Und das befördert natürlich auch solche Sachen, wie dass häusliche Gewalt stattfinden kann, weil wenn irgendwie Hinterhöfe nicht einsehbar sind, wenn Wohnungen nicht einsehbar sind, kann von außen überhaupt nicht, findet kein Gefühl dafür statt, was in diesen Häusern vor sich geht. Ja, insgesamt ist die Situation so, dass die Menschen, die zu uns kommen, uns berichten, dass vor dem Hintergrund des politischen Klimas, was gerade in der Welt herrscht, dass einfach rassistische Übergriffe mehr und mehr werden und auch zunehmend gefährlicher werden und zunehmend die Menschen Angst haben, alleine durch leere Straßen zu gehen.
Für uns Sicherheit wäre, dass Au-pairs nicht abhängig von ihren Arbeitgeberinnen sind, zumindest in Österreich. Das der Au-pair-Aufenthaltstitel. Hinten steht so die Institution oder Organisation, die dir erlaubt, in einem Land zu wohnen. Und bei Au-pairs, da steht der Name der Familie. So, das heißt, du gehörst sozusagen der Familie. Und ich komme zurück zu das, dass sie wohnen bei der Familie und sie wohnen bei den Arbeitgeber. Und für uns sicher wäre, dass eine sorgende Stadt sorgt, dass Au-pairs eine sichere Unterkunft haben, eine sichere Zuhause mindestens, dass sie beschützt sind, wenn eine Kündigung kommt, dass sie nicht ein Dach verlieren. Und da glaube ich, das wäre so etwas, was die Stadt für Au-pairs in Richtung Sicherheit machen könnte.
Das Gefühl, das sind voll auch Visionen auf oder was auf jeden Fall auch Teil von der sorgenden Stadt sein müsste. Ich merke auch, dass ich noch gedanklich so sehr irgendwie bei deiner Beschreibung bin, Mai, auch von, dass in Deutschland immer direkt die Polizei gerufen wird mit psychischen Notdiensten und das genau das am Ende auch einfach zu tödlicher Polizeigewalt führt und wie eng da auch Rassismus und auch so Umgang mit psychischen Krisen verknüpft ist. Ja, ich habe auch die Frage an dich, Alina. Im Leipziger Osten steht ja auch die Polizei und ihre Infrastruktur immer wieder in starker Kritik. Du hast es auch schon irgendwie so benannt, dass die Polizei als so Strafeninstitution irgendwie keine Lösung sein kann und ihr dagegen auch arbeitet. Und viele Menschen glauben aber immer noch irgendwie daran, in der Dominanzgesellschaft, dass Polizei so ein Garant für Sicherheit wäre. Kannst du einmal erzählen, wie steht die Polizeigewalt und das Konzept von Gefängnissen der sorgenden Stadt im Weg? Und nochmal ganz konkret werden.
Also ich glaube konkret, so Sicherheit ist ja auch ein riesengroßer Begriff und bedeutet irgendwie für sehr viele Leute was sehr anderes. Also für mich zum Beispiel steckt im Begriff Sicherheit so sehr viel drin, so sich irgendwie Leben leisten zu können, sich zu Hause so wohl zu fühlen, keiner Gewalt ausgesetzt zu sein, sich gleichzeitig auf der Straße bewegen zu können und ganz viel noch. Und die Polizei als Institution hat aber gar nicht den Anspruch, also für diesen Sicherheitsbegriff irgendwie zu sorgen, sondern ist ja eigentlich so der Arm von einer Gesetzgebung, wenn so Leute im System sozusagen Regeln brechen. Und diese Regeln werden aber erschaffen in Form von so Kriminalisierung. Also so Kriminalisierung ist halt einfach ein Konstrukt und betrifft einfach ganz viel so zum Beispiel, wenn Menschen keine Wohnung haben und dann nachts in Hauseingängen schlafen müssen, weil es irgendwie in der Wohnung vielleicht am nächsten kommt, was sie gerade bekommen können, dann können halt Menschen, die in dem Haus leben, die Polizei rufen. Und die Polizei macht aber nicht, dass sich die Menschen ohne Wohnung irgendwie gut fühlen und wohl und eine Wohnung bekommen, sondern die Polizei tut halt den Menschen Gewalt an und reißt sie aus diesen für sie gerade irgendwie noch ein bisschen sichereren Orten raus und setzt eigentlich so dieses Eigentumsverhältnis, irgendwelchen Menschen gehört jetzt gerade dieses Haus und sie wollen einen Menschen nicht da haben durch. Und das hat ja nichts mit Care zu tun für die Person, die gerade in der Notlage ist, so. Und abgesehen davon, dass halt auch so die Polizei irgendwie als Institution ja überhaupt keine Prüfinstitution hat und irgendwie wir alle kennen die Fälle von so vielen Rechtsextremen, die irgendwie in der Polizei sind, so Polizeigewalt, die nicht geahndet wird, weil sich PolizistInnen gegenseitig schützen. Und es ist einfach so ein Raum, in dem so mega viel Willkür einfach stattfindet. Geht eben nicht darum, irgendwie für Leute zu sorgen, sondern einfach bestimmte Verhältnisse so sicherzustellen. Und Gefängnisse genauso. Also in Gefängnissen geht es nicht darum, Menschen irgendwie aus der Situation herauszuhelfen, die sie dahin gebracht hat, sondern halt Menschen zu bestrafen, Menschen aus dem Leben rauszureißen. Also zum Beispiel das Sozialamt hält Wohnungen nur ein halbes Jahr und die meisten Menschen, die länger im Gefängnis sitzen, kommen raus und haben kein Geld mehr, haben keine Wohnung mehr, haben keinen Personalausweis mehr und müssen jetzt halt irgendwie klarkommen. Job haben sie dann halt auch nicht und sind meistens auch noch stark verschuldet, weil sie halt im Gefängnis auch kein Geld verdienen. Und es forciert Probleme einfach nur, statt sie irgendwie zu lösen. Und darum geht's einfach auch nicht.
Ja, wir machen vielleicht bei den Problemen ein bisschen noch weiter. Wir kommen zur aktuellen politischen Lage. Und da vielleicht kurz zur Hintergrundinfo auch ein bisschen aus dem österreichischen Kontext. In Österreich hat die FPÖ, und das ist die Partei, die man im deutschen System mit der AfD vergleichen kann. Bei der Nationalratswahl im September letzten Jahres 28,8% der Stimmen erhalten. Ja, sie ist eine direkte Nachfolgepartei der österreichischen NSDAP und aktuell mit dem Regierungsbildungsauftrag betraut und in Koalitionsverhandlungen mit der ÖVP, das wäre dann das CDU-Pendant, die übrigens im Wahlkampf noch ausgeschlossen haben, mit der FPÖ zu koalieren.
Aus aktuellem Anlass gibt es an dieser Stelle ein kurzes Update. Am 12. Februar sind die Koalitionsverhandlungen zwischen der FPÖ und der ÖVP in Österreich offiziell gescheitert.
Genau, der Rechtsruck ist auch in Deutschland ja sehr spürbar gerade, Stichwort Fünf-Punkte-Plan, und anderen Ländern wie Italien, Ungarn, Frankreich, den USA einfach bittere Realität. Und damit müssen natürlich auch Initiativen, die sich für Care-Gerechtigkeit einsetzen, umgehen. Wie beeinflusst das denn eure Arbeit und auch eure Lebensbedingungen?
Also ich würde sagen, für Au-pairs, ich kann das leider nicht sagen, weil wir sind für die österreichische Vorschriften, wir sind einfach nur durchreisende Personen, weil Au-pairs dürfen nur einem Jahr Au-pair in dem Land bleiben, also als Au-pairs. Das heißt, sie sind weder Touristinnen noch Studentinnen noch echte Arbeiterinnen, obwohl sie als Arbeiterinnen anerkannt sind. So, am Ende ist es schade, weil sie dürfen sich nicht entscheiden, für welche Politikerinnen sie wählen würden. Und diese Politikerinnen schaffen Gesetze, die Au-pair-Arbeit oder Care-Arbeit regulieren. Und ich kann mir sicher vorstellen, dass Leute aus diesen Parteien, mindestens gibt es eine, die oder der ein Au-pair hat. Also leider, wir können nichts dafür. In Au-pair-Fallen, wir sind einfach so hands tight.
Wir haben viel über die Frage geredet. Und es ist halt zum einen, dass irgendwie so viele Kämpfe so irgendwie gleichzeitig stattfinden müssen und es werden immer mehr. Und dann machen die meisten Menschen das ja auch nicht. Also sie müssen ja irgendwie noch Geld verdienen und machen dann so gleichzeitig und es wird so immer mehr. Und dann natürlich jetzt auch hier so im Viertel ist das natürlich konkret auch irgendwie so, dass zum Beispiel durch politische Entscheidungen einfach ganz viele Gelder gestrichen werden an so sozialen Projekten, an kulturellen Projekten. Und ganz viele Projekte sind dann einfach überhaupt nicht mehr realisierbar und fallen dann einfach weg. Und auch vor allem hier im Leipziger Osten, dadurch, dass die Mieten immer höher werden, können sich auch dadurch ganz viele Projekte einfach nicht mehr halten und werden verdrängt, genauso wie die Menschen, die hier wohnen.
Ich denke, dass wir das auch sehr, diese finanziellen Kürzungen, dass wir das auch sehr spüren, dadurch, dass wir in den Beratungen gerade wirklich auch die Situation haben, dass andere Vereine, die vorher ähnliche Angebote umgesetzt haben, wie wir es tun, inzwischen KlientInnen versuchen, bei uns anzubinden, weil sie die Arbeit nicht mehr leisten können, weil sie ihre Finanzierung verloren haben. Und dass wir einfach merken, dass die Nachfrage wird größer und größer und größer und das, was finanziert wird, wird kleiner und kleiner und kleiner. Und ja, so kann es nicht weitergehen und den Menschen geht es tatsächlich auch schlechter, denn sie werden schlechter versorgt, sie haben schlechtere Lebenssituationen durch überfüllte Unterkünfte, durch mehr Angst vor rassistischen Übergriffen. Also die Lage spitzt sich einfach immer mehr ins Negative oder ins Fehlende zu.
So zum Beispiel das Viertel um die Eisenbahnstraße ist ja auch ein sehr migrantisch geprägtes Viertel einfach. Und dadurch, dass irgendwie rechtsextreme Narrative irgendwie von immer mehr Leuten benutzt werden und auch auf einer politischen Ebene irgendwie, also in viel mehr Räumen jetzt stattfinden als vor ein paar Jahren vielleicht noch und es immer so offensichtlicher wird und je mehr sich so diese Narrative verankern, desto breitenfähiger werden die ja auch einfach. Und es ist noch gar nicht so lange her, dass zum Beispiel auf der Eisenbahnstraße Neonazis super präsent waren und gab Menschen, die sozusagen dafür gesorgt haben, dass das jetzt gerade nicht mehr so ist. Was halt richtig starke Kämpfe waren, aber trotzdem, also so die Gefahr wird ja einfach nicht kleiner. Und vor allem auch so, wenn man aus Leipzig rausgeht, irgendwie, dass sich eben immer mehr Neonazis wieder viel sichtbarer organisieren. Die waren nie weg, aber sie können sich einfach wieder viel offensichtlicher bewegen, viel offensichtlicher aktiv sein, weil ihre Themen einfach akzeptierter werden. Und das ist natürlich für die Menschen, die hier leben, auch eine total konkrete körperliche Gefahr und schlägt sich ja auch in allen Gesetzgebungen wieder und in Abschiebungen, die stattfinden.
Ja, jetzt haben wir so sehr viel auch über die Ungerechtigkeiten und die Sachen, die gerade schlecht laufen, also genau, die uns einfach auch im Alltag gerade schon an einem guten Leben hindern und mit Verunmöglichen gesprochen. Wir wollen jetzt ein bisschen den Bogen schlagen und so uns langsam mehr auf den Weg machen in die Vision und auch vielleicht, wie es anders laufen kann und auch ein bisschen über feministische Bewegung sprechen. In der feministischen Bewegung wird nämlich oft diskutiert, wie Sorgearbeit von wem geleistet wird und auch angeboten wird. Und aktuell wird Care-Arbeit ja viel in privaten Haushalten geleistet, an migrantische Care-ArbeiterInnen ausgelagert oder privatwirtschaftlich angeboten und zunehmend aber auch in Communities abgewälzt, die dann Lücken im System füllen sollen. Wir haben die Frage an euch mitgebracht, die Sorgearbeit, die ihr gerade leistet, wer soll sie eigentlich anbieten und warum?
Ich bin so ein bisschen am Lachen, weil das war meine Lieblingsfrage, weil ich die einerseits unfassbar schwer und vielschichtig zu beantworten finde, aber andererseits auch irgendwie eine total coole Frage. Viele Dinge von der Sorgearbeit, die wir machen, sollten eigentlich komplett überflüssig sein, ne? Also wenn das Jobcenter irgendwie den 5. Brief schreibt, weil es irgendein komisches Dokument, was kein Mensch kennt, haben möchte und die Leute damit verzweifelt in die Sozialberatung kommen, das sollte einfach gar nicht nötig sein, dass wir diese Arbeit machen, weil das Jobcenter auch einfach den Leuten erklären könnte, wie genau müssen sie Dinge ausfüllen, damit sie dann eben das Geld bekommen. Genauso, wenn zum Beispiel uns Kliniken Leute schicken aus der Notaufnahme, die akut suizidal sind, die zu uns geschickt werden, weil sie leider keine Krankenversicherung haben. Was soll die Klinik denn mit denen machen? Das dürfte einfach nicht passieren. Und dann versorgen wir die Leute, gucken, dass sie wieder zurück in die Klinik kommen. Denn ja, die Klinik muss diese Leute trotzdem für 48 Stunden aufnehmen, auch wenn sie keine Krankenversicherung haben. Und die darf die schon gar nicht durch die Stadt schicken in so einem Zustand. Also da sind wir bei Sachen, die sollten einfach gar nicht vorkommen. Dann ist es aber wiederum so, dass es natürlich Dinge gibt, die wir wollen ja Gesundheit und Gesundheitsversorgung anders denken, also hierarchiearm, diskriminierungssensibel, unter eben Beachtung von sozialen Determinanten. Das ist eine Arbeit, die verstehen wir auch als unsere Aufgabe, die möchten wir auch nicht an irgendjemand abgeben. Also wir möchten gerne, dass mehr Leute diese Arbeit machen, aber genau, wir verstehen das schon auch als unsere Arbeit. Und dann gibt es ja immer noch diesen Aspekt von, werden da eigentlich gerade Aufgaben in ehrenamtliche oder in soziale Trägerschaft abgewälzt, die eigentlich der Staat, die Kommune, die Stadt leisten sollten. Und das ist dann irgendwie so die dritte Ebene. Da ist ganz klar, ne, eigentlich sollte Gesundheit für alle niedrigschwellig erreichbar sein. Und eigentlich ist es ein Unding, dass sich eine Kommune darauf ausruht, dass das ein sozialer Träger ermöglicht, dass das so ist. Also, dass Menschen, die keine Krankenversicherung haben, nur aufgrund von sozialen Trägern an Gesundheitsversorgung kommen können. Oder dass Leute, die einfach nicht sehr mobil sind oder die aus irgendwelchen Gründen zum Beispiel einfach psychisch erkrankt sind und darum gar nicht die Energie haben, sich einen Therapieplatz zu suchen, was unfassbar schwer ist. Ne? Also all diese Leute, dass die versorgt werden, passiert ja gerade abgewälzt auf Ehrenamt, auf soziale Trägerschaft. Und das darf natürlich so nicht sein.
Ja, die Vision Gesundheitsversorgung zugänglich für alle finde ich schon mal auch sehr schön und eine sehr gute Aussicht. Habt ihr noch Gedanken zu der Frage?
Ich finde es, wir haben eine Gesellschaft geschafft, in der wir Care-Arbeit, es ist kein Angebot, sondern wir brauchen Care-Arbeit. Und das ist sowohl eine Kritik als auch ein Call to Action, zu verstehen, wie wichtig Care-Arbeit ist und wie wichtig sind die Menschen, die Care-Arbeit leisten. So mit Au-pair Repair, was wir suchen und wollen, also wir wollen nicht, dass das Programm zu Ende kommt, weil ja, das Programm stellt eine Möglichkeit für viele Menschen, die erste Schritte in die Migration zu nehmen. Ja, Migration ist ein Menschenrecht, so wir wollen das nicht stoppen, sondern wir wollen so faire, gut bezahlte Care-Jobs und dass die Arbeit nicht überschattet wird von diesem kulturellen Austausch, weil man lernt ja einem Land, wenn man dort wohnt, kennen. Und also ich brauche nicht, dass diese Kennenlernen des Landes durch Arbeit überschattet wird, oder ich brauche nicht, dass eine Gastfamilie mich die ganze Zeit in diesem Kennenlernen begleitet, weil sowas passiert nicht, weil leider diese Menschen sind auch die Chefs von den Au-pairs. So, ich finde, man sollte besser anerkennen oder eine bessere Anerkennung dieser Arbeit und dass auch die Familien checken, wie wichtig eine Au-pair zu haben ist. Also sie haben ein Au-pair, weil sie sie brauchen, auch weil sie ein Au-pair leisten können. Aber ich meine, sie haben das Geld und die Ressourcen, diese Care-Work in jemand anderen weiterzugeben, damit sie andere Jobs auch erledigen können. Also ich stelle mir vor, wie viele Mütter ihren Job schaffen können und gut Geld verdienen können, weil sie ein Au-pair und einen Kindergarten zahlen können. Also ja, es ist voll cool, dass sie Girl-Bosses sind und dass sie empowered sind. Also ich freue mich. Aber ich würde mich auch freuen, wenn sie fair zu den Au-pairs sind und dass sie verstehen, ja, ich brauche das Au-pair, damit ich meine Arbeit schaffen kann und damit die Arbeit, die ich leiste, das Leben von anderen Menschen auch erleichtert. Und es so entwickelt sich diese Social-Kette. So, und im Video wurde so gesagt, wir fangen so von Top-Bottom und ich finde so, wir arbeiten Bottom-Up, weil die Au-pairs sind ja zu Hause, wo niemanden sieht, was passiert. Ja, ich fand es voll cool, während Covid zum Beispiel, dass alle waren so, wow, die Ärztinnen, die unser Leben retten und sind die erste Front in der Pandemie. Und wer hat gesagt, wow, die Au-pairs, die einem Jahr während einer Pandemie im Ausland geschafft haben und die Kinder von diesen Ärztinnen aufgepasst haben. Also sie waren auch da, sie waren auch Teil dieser ersten Front. Ich denke ja, also ja, wir brauchen diese Care-Jobs, um unsere Gesellschaft als im Leben weiter zu halten. So einfach erkennen, wie wichtig diese Menschen sind und dass sie ermöglichen, dass dieses Social-Rad weiterläuft.
Also wie du auch gesagt hast, dass es eigentlich ein Call for Action ist. So in der Nachbarschaft wohnen ja einfach sehr viele Leute. Und die wohnen alle in einzelnen Häusern und die meisten dann auch in einzelnen Wohnungen. Das hat sich so ergeben. Und aber trotzdem wohnen wir auch alle irgendwie in diesem abgesteckten Bereich Eisenbahnstraße zum Beispiel. Und die meisten Leute machen schon auch sehr unterschiedliche Sachen, aber eben auch Care-Arbeit irgendwie sehr gleiche Sachen. Und wir glauben voll daran, zum Beispiel, dass es mega Sinn macht, füreinander zu kochen. Und dass es eben einen Ort gibt, an dem sich so Gruppen verantwortlich fühlen für eine Zeit und dann einfach gekocht wird und dann ist Essen da und dann können Menschen kommen und dass eben diese ganze Arbeit auch gar nicht nur im Privaten stattfinden soll, sondern dass sie eben kollektiviert werden kann und dass Menschen die gemeinsam auch stemmen können, weil das ist ja auch einfach super anstrengend. Kinder können ja auch zusammenspielen und irgendwie kollektiv kann Verantwortung für Kinder im Viertel übernommen werden und das sind eben alles irgendwie Sachen, für die man einen Ort braucht, wo das stattfinden kann. Also den wollen wir aufbauen, um das eben zusammen machen zu können, um zusammen in Action zu kommen. Und dadurch, also durch dieses Kollektive wird es ja auch viel sichtbarer, was eigentlich los ist, was so passiert. Und dass das nicht nur einen selber betrifft, sondern eben alle, die hier irgendwie wohnen.
So, jetzt muss ich einmal ganz kurz auf die Uhr schauen und dann auf meine Karte, weil neben Frage 8 steht ein Fragezeichen. Chris, was denkst du?
Ja, ich muss wissen, wie spät es ist. Ich habe ja keine Uhr.
Ach, ich dachte, du hast auch...
Okay, nee, du hast die Uhr.
Okay, es ist so 17 vor 9.
Ja, das ist eine gute Frage, Maxi.
Ich habe das Gefühl, vielleicht springen wir schon zu Frage 10.
Zu 10 sogar?
Bei 9 steht bei dir auch ein Fragezeichen, oder?
Nein.
Nein?
Ich stehe nicht auf der Karte. Und ich hatte das Gefühl, die 9 ist so perfekt gut an, was sie gerade gesagt
hat. Ja, dann machen wir die
also,
9.
Genau, vielleicht geht die 9 ja auch schneller.
Ja,
wer weiß.
Super.
Weil ich immer Lust hatte, auch aus dem Video so Beispiele aufzunehmen oder auch nochmal auf die Bewegung für sorgende Städte zu sprechen zu kommen. In Barcelona gab es nämlich, oder gibt es, glaube ich, immer noch Superblöcke, in denen konkret im Kiez verschiedene Sorgeinfrastrukturen vereint werden. Und da wird die Stadt dann so in mehrere Villa Venas geteilt. Und daher können dann auch Anwohner einen Zugang zu zum Beispiel Betreuungsangeboten, Beratungsangebot und so weiter haben. Und ich habe mich gefragt, um so ein bisschen gemeinsam nochmal zu schauen, ja, was denkt ihr, was bräuchte es da? Wenn ihr euch vorstellt, in eurer Stadt, in eurem Kiez gäbe es so ein Sorgezentrum, an dem vieles zusammenläuft, vielleicht auch mehr als nur bei der Poliklinik gerade. Was gibt es darin und welche Infrastrukturen wünscht ihr euch? Also genau, denkt gerne auch groß.
Also ihr könnt mir ja vorstellen, sowas so abends Kinderbetreuung. Und ich würde sagen, nicht nur für Wien, sondern generell. Also jetzt so im Nachhinein, wenn ich denke, normalerweise Au-pairs sind da, wenn die Eltern in der Arbeit sind. Aber Au-pairs dürfen mindestens in Österreich nur 17 Stunden pro Woche arbeiten. Das heißt, tops 3 Stunden pro Tag, was nicht so viel ist in der Theorie. So kann man so was gut vorstellen, wenn es keine Möglichkeit gibt, so keinen Kindergarten und wenn man nicht wirklich so den Kontakt für eine Babysitterin hat. Und ich habe auch letztlich erfahren, also von Leuten gehört, dass Nanny- oder Babysitterinnen-Agenturen sind ziemlich teuer. Aber ich meine, ja, Kinderbetreuung ist teuer. So, ja, vielleicht so Möglichkeiten, wo vielleicht die Eltern auch Zeit für sich haben könnten am Abend. Und ich denke jetzt nicht nur an reiche Eltern, sondern auch an ganz normale Eltern, dass sie ein bisschen Zeit für sich haben können und dass die Kinder auch so mehr Sozialkontakt haben und vielleicht andere Kinder kennenlernen außerhalb dieser lokalen Kindergarten, wo sie immer sind, sondern dann treffen sie andere Kinder. Und ich meine, ja, das ist ein anderes Thema, aber es wäre eigentlich cool, wenn es solche so Zentren geben, wo nicht das Thema der Inklusion dazwischen liegt, sondern einfach Kinderbetreuungscenter könnte vielleicht sogar viel besser für diese Integration, Anführungszeichen, sich ergeben. Also, dass Kinder einfach wirklich nur integriert werden in der Gesellschaft durch Kontakt mit anderen Kindern, ohne diese Unterdrücken, die es gerade oder derzeit gibt in Österreich mit dieser Integration zum Deutsch vor der Klasse und das alles. Also, das könnte auch eine Möglichkeit sein, wo Kinder von anderen Bezirken Kinder kennenlernen.
Mai, du hast gerade dir schon auch das Mikro genommen. Magst du auch was ergänzen?
Ja, ich fand's spannend, dass du gesagt hast in der Frage so, das müssten ja eigentlich auch Sachen sein, die über so ein solidarisches Gesundheitszentrum hinausgehen. Und da würde ich dir total zustimmen, weil ja wirklich für uns auch einerseits ist natürlich der Anspruch, multiprofessionelles Angebot unter einem Dach zu haben, aber ja auf gar keinen Fall der Anspruch, alles unter einem Dach anbieten zu können. Und das ist auch gar nicht Sinn der Sache, weil Sachen auch irgendwie dezentral im Stadtteil stattfinden müssen und es kann ja nicht irgendwie nur ein Zentrum des Stadtteils sein, wo sich alles abspielt und der Rest des Stadtteils liegt eben genau auf die Art und Weise brach, wie ich das vielleicht vorhin auch schon so ein bisschen geschrieben habe, dass es keine geteilten sozialen Räume gibt, sondern wir wünschen uns halt wirklich eine solidarische Stadt, die miteinander vernetzt ist und die miteinander interagiert und auf kurzen Wegen miteinander interagiert. Und ich fand dieses Bild von so diese alltäglichen Aufgaben wie Kochen, Kinderbetreuung, die so zu kollektivieren, finde ich ein total schönes Bild und finde ich sollte definitiv Teil von einem solidarischen Stadtteil oder einer solidarischen Stadt sein.
Genau, also wir stellen uns dann manchmal vor, wie das so ist, wenn wir dieses Zentrum für soziale Sicherheit haben und dann haben alle Ideen, zum Beispiel Möglichkeiten zur Verantwortungsübernahme und Delistrukturen. Ideal, jeden Tag essen, nicht immer die gleichen Leute, Zusammenkommen und Austausch, Beratungsangebote, Material ausleihen, ein Nachbarschaftshaus, Skillshare, generationsübergreifend, gegen Vereinsamungen und Kinderbetreuung. Ein Ort, wo man sich informieren, vernetzen, wirksam und connected fühlen kann und Menschen sich füreinander verantwortlich fühlen sollen. Und zum Beispiel, wenn ich daran denke, denke ich so, ich hätte halt auf so viele Sachen Bock. Und ich glaube aber so, was irgendwie die Konsequenz von diesen ganzen Gedanken ist, so für mich, ist auch so, es wäre halt so toll, einen Raum zu haben, der so gar nicht so gefüllt ist mit irgendwelchen Plänen und irgendeinem Plan, zu welcher Uhrzeit stattfindet, sondern der einfach da ist, den alle nutzen können und einfach machen können da drin, worauf sie Lust haben, und Menschen können teilhaben daran. Und ich glaube, das ist so ein bisschen eine sehr schöne Vision.
Ja, und in dieser Vision wollen wir jetzt noch einen Schritt weiter gehen. Es kommt die letzte Frage. Wir wollen auf die utopische Ebene. Wenn wir uns jetzt die sorgende Stadt vorstellen, die sorgende solidarische Stadt, und uns vorstellen, wir können uns da wieder treffen und alle Menschen können sich frei bewegen, Diskriminierungen im Alltag und im Gesundheitssystem gehören der Geschichte an und es gibt Sorgezentren für alle. Wie sähe denn euer Alltag aus?
Ja, das ist tatsächlich eine krasse Vision, weil in meiner Vorstellung, was ich darüber weiß, warum Menschen eigentlich soziale, gesundheitliche oder psychische Probleme haben, ist das ja immer begründet in eben diesen sozialen Determinanten, immer begründet im System, im Kapitalismus, der schlaucht und krank macht. Und wenn es das alles nicht gäbe, dann frage ich mich, ob dann ein solidarisches Gesundheitszentrum am Ende wirklich irgendwann völlig irrelevant wäre, weil die Menschen gesund wären.
Ich habe einen Tagesplan. Der ist unterteilt in Morgen, Vormittag, Mittag, Nachmittag, abends und nachts. Und jeder von diesen Zeiten hat eine Person sich was überlegt, wie das dann so wäre zu dieser Tageszeit. Und es sind jetzt nur sehr kleine Ausschnitte. Eigentlich waren das so lange, ausführliche Geschichten, die richtig schön waren.
Von Personen aus deiner Gruppe?
Genau.
Okay. Ja.
Und ich hör jetzt Teile davon. Also am Morgen würde man ausgeschlafen aufwachen. Man hat die ganze Nacht mit offenem Fenster geschlafen und es wäre so kaum Abgas und Lärm in der Luft. Und dann würde man zum gemeinsamen Frühstücken gehen, ins Stadtteilhaus. Vormittags würde man dann in den Gemeinschaftsgarten gehen und die Person würde eine Gartentherapie anbieten. Mittags würde zusammen gekocht werden und dann hat die Person geschrieben, dass sie sich auf eine Bank setzt und es ist verkehrsruhig und die Sonne scheint und es gibt ganz viele Grünflächen. Und dann würde die Person ihre Augen schließen und ein Nickerchen machen. Und ihre persönlichen Sachen würden neben ihr liegen und wenn sie aufwacht, wären sie immer noch da. Nachmittags und am Abend könnten Menschen an kulturellen Veranstaltungen teilnehmen. Und ihre Kinder hätten auch richtig viel Spaß, weil die wären nämlich betreut, kollektiv. Und nachts könnte man dann alleine nach Hause spazieren, mit beiden Kopfhörern drin. Und man müsste sich gar keine Sorgen machen und es gäbe so gute Straßenbeleuchtung. Das ist unser Tag.
Alright, ihr habt so einen richtigen Plan gemacht. Danke.
Ich bin voll dabei bei dir und deine Liste war so perfekt. Und ich glaube, ich würde auch meinen Tag so wie deinen Tag haben, aber wahrscheinlich in Wien. Und da, ja, ich kann mir vorstellen, dass Menschen hätten mehr Zeit für die Aktivitäten, also Freizeit wäre eigentlich keine Freizeit, sondern einfach Zeit. Und dass Menschen könnten mehr Zeit für die Sachen, die sich so irgendwie so happy machen. Und dass die Hobbys eigentlich keine Hobbys wären, sondern Alltagsaktivitäten, die Spaß machen. Und dass man könnte sie schaffen, wenn man will, weil es eine Gesellschaft, so Utopie Gesellschaft ohne Kapitalismus gibt und wir sind alle happy. So, ja, genau mein Tag wie deine, auch in Wien.
Ja, vielen Dank für diese schönen Bilder jetzt auch am Ende. Wir sind jetzt offiziell auch am Ende unserer Aufnahme und ich sage schon mal ein großes Danke fürs Teilen eurer Perspektiven, dass ihr gekommen seid heute, dass ihr euch die Zeit genommen habt und ich bin einfach auch sehr dankbar, dass ich so diese Verbindungen zwischen euch auch irgendwie heute hören durfte und ich nehme da ganz viel mit.
Das Gespräch ist ja jetzt schon ein paar Wochen her und ich erinnere mich, wie meine Gefühle an dem Abend zwischen Erschöpfung, politischer Bedrückung, Neugierde und Dankbarkeit schwankten. Ich war besonders dankbar dafür, dass Maxi und ich gemeinsam so einen Raum schaffen konnten. In diesen politischen, sehr erschöpfenden Zeiten, in denen Kämpfe für Care noch mehr an den Rand gedrängt werden. Ich habe viel darüber nachgedacht, wie schwer es manchmal scheint, Veränderungen zu bewirken. Und wie viel Arbeit und Energie es braucht, aber auch Freude bringt, Initiativen aufzubauen. Ich habe richtig großen Respekt von der vielen Arbeit, die Eli, Mai und Alina in ihren Gruppen leisten. Wie immer findet ihr in den Shownotes alle Infos zur Folge, Begriffserklärungen und Links. Ihr findet Danke für nichts auf unserer Homepage konzeptwerk-neue-ökonomie.org. Dort könnt ihr diese und andere Folgen auch herunterladen. Ansonsten findet ihr den Podcast auf Spotify und per RSS-Link auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Und was bleibt? Was sind Visionen, auf die wir uns zubewegen wollen? Welche Forderungen braucht es dafür? Mir ist wieder klar geworden, wir brauchen mehr Polikliniken. Mehr zugängliche Orte, an denen wir nichts kaufen müssen, sondern sein können und unsere Sorgebedürfnisse Raum finden. Mehr Absicherung, Anerkennung und Unterstützung für migrantische Care-ArbeiterInnen. Für das Recht zu bleiben und zu gehen. Für das Recht auf Care. Mit diesen Worten, ich freue mich schon sehr auf neue spannende Gespräche in der nächsten Staffel. Bis dahin bleibt mir nur zu sagen, raus zum feministischen Kampftag, raus zum 8. März. Passt aufeinander auf und bis bald.
Danke für nichts, der feministische Podcast über Care und Wirtschaft. Vom Konzeptwerk Neue Ökonomie in Kooperation mit dem Kollektiv Periskop. Unterstützt von Radio Blau und gefördert durch die Anstiftung, die Heidehof-Stiftung und das Erasmus-Plus-Programm der Europäischen Union.